Herzlich willkommen zu meinem Podcast Mythos Führung. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Holger Zander und mein Ziel ist es, Menschen auf ihrem Weg zu einer wirkungsvollen und erfolgreichen Führungspersönlichkeit zu begleiten. Und das mache ich über mein Business Coaching, über meinen YouTube-Kanal Mythos Führung und über diesen Podcast. Ja, ich erinnere mich noch sehr gut an die ersten Monate meines Volontariats bei einer Tageszeitung in Münster. Ich war damals also 28 Jahre alt, hatte frisch mein Studium abgeschlossen und war einer von 12 Volontären, die aus Hunderten von Bewerbern ausgesucht wurden. Natürlich platzte ich vor Stolz und hatte mir als nächsten Karriereschritt ein klares Ziel gesetzt. Ich wollte diesen verstaubten Lokaljournalismus neuen Glanz verleihen. Hochmotiviert und ehrgeizig bis in die Haarspitzen saß ich in der Redaktion. Ich war euphorisch und bereit, alles zu geben. Schließlich hatte ich ja meine Ideen und Anmerkungen zur Verbesserung ja auch niedergeschrieben und somit einen perfekten Plan ausgearbeitet. So weit, so gut. Gleich am ersten Tag traute ich meinen Augen nicht. Vor mir saß ein, ja, aus damaliger Sicht, alter, knochiger Grantler, der seit 40 Jahren über den Lokalsport der Region schrieb. Der typische Westfale, stur, bodenständig, mürrisch und ein wenig wortkarg. Das Spontane, das liegt ihm nicht. Er ist im Ort aufgewachsen, hat selbst dort Fußball gespielt, ja, und verfügt über ein großes Netzwerk, aber über keinerlei journalistische Fähigkeit. In vielen Sportredaktionen des Landes haben die meisten Redakteure ihr Hobby ja zum Beruf gemacht. Der sogenannte oder der Sportjargon war geprägt durch Kriegsmetaphern. Der Ball ist eingeschlagen wie eine Bombe und so mit schmerzhaften Vergleichen wie eine Schwalbe machen, Hitzeschlacht, pfeilschnell und auf der grünen Wiese und was ich auch mal gehört habe, auf dem grünen Geläuf. Die typische Sprache der Sportjournalisten der damaligen Zeit. Zudem war mein Ausbilder so eine Art Generalist, der Befehle bellte. Und jetzt kam ich, ein frisch geschlüpfter Akademiker, der unbedingt beweisen wollte, dass er zu höheren Berufen war. Ich hatte schließlich Abitur, einen Uni-Abschluss und bereits viele prominente Sportler wie Udo Lattek, Olaf Thon, den damaligen Bundestrainer im Basketball Chris Fleming und Andy Brehme und so weiter, Thomas Gottschalk, alle habe ich interviewt. Der Generationskonflikt war aus heutiger Sicht natürlich vorprogrammiert und ich habe mich auch unbewusst darauf eingelassen. Um es auf den Punkt zu bringen, der General hat mich an seinem ausgestreckten Arm verhungern lassen. Es dauerte Wochen, bis er mir das Redaktionssystem erklärte, die ersten Termine gab und ich endlich ans Schreiben kam. In jeder Redaktionssitzung hatte ich das Gefühl, dass mich die Kollegen nicht ernst nahmen. Mein Glaubenssatz sagte mir: Ich wünsche es mir so sehr, dazu zu gehören, dass ich ein Recht habe, es zu bekommen. Niemand hat jemals etwas bekommen, nur weil er es unbedingt wollte. Ich war bereit, hart zu arbeiten, Opfer zu bringen, meinen Kopf trotz zahlreicher Ablehnungen nicht hängen zu lassen, meine Selbstzweifel zu ignorieren und das Ganze auszuhalten, bis der Knoten doch eines Tages platzen würde. Und dennoch hat es für mich nicht funktioniert. Ich versuchte also, meine fehlende Erfahrung zu kompensieren und stützte mich noch tiefer in die Arbeit. Ich war morgens der Erste in der Redaktion, abends der Letzte, las die Ausgaben der vergangenen Monate durch und wollte auf jede Frage eine Antwort haben. Aber das Problem war nicht mein Einsatz, sondern mein Perfektionismus, gepaart mit der Eitelkeit eines jungen, ehrgeizigen Mannes. Ich wollte alles richtig, nein, perfekt machen und dadurch souverän wirken. Und je mehr ich versuchte, meinen eigenen Ansprüchen gerecht zu werden, desto mehr merkte ich, dass ich von Tag zu Tag unsicherer wurde. Ich produzierte Schreibfehler am laufenden Band und verlor meine Leichtigkeit. Jeden Artikel, den ich schrieb, musste ich dem Redaktionsleiter vorlegen. Er holte seinen roten Stift aus der Schublade und fing an, meinen Text mit roter Farbe zu vernichten. Ich fühlte mich wie in der Schule, erniedrigt und hilflos. Dabei war es mein Ziel, ja, keine Fehler zu machen, und nun schämte ich mich dafür. Ich hatte Angst vor Fehlern. Sie waren für mich ein Zeichen von Schwäche. Heute weiß ich, dass sie natürlich ein Teil unserer Entwicklung sind. Leider haben wir es in unserer Gesellschaft verlernt, Fehler als Lernprozess zu akzeptieren, sie als Helfer zu betrachten und nicht als Makel, der als roter Strich am Rand des Textes verewigt wird. Als ich zur Realschule ging, musste ich mal einen Deutschaufsatz schreiben. Ich hatte da so 5 Fehler und laut meiner Lehrerin eine 4 geschrieben. Ey, das darf doch nicht wahr sein, dachte ich. Ich hatte ungefähr 6000 Zeichen aus meinem Kopf gequetscht, aufs weiße Papier in Form gebracht und somit 5995 Wörter richtig geschrieben. Ha, voller Empörung schritt ich ans Lehrerpult. Mit hochrotem Kopf wies ich auf diese Ungerechtigkeit hin. Ihre Antwort? Da musst du dich halt mehr anstrengen. Und dann wundern wir uns, dass die Fehlerkultur in unserer Gesellschaft und in den Unternehmen gar nicht vorhanden ist. Viele Menschen vertuschen lieber Fehler, statt aus ihnen zu lernen. Und hier kommt wieder ein Mythos zum Tragen. Du darfst einen Fehler machen, aber ein zweites Mal bitte nicht. Also schweigen wir lieber, als Verantwortung dafür zu übernehmen. Wir sind nicht mutig, ehrlich zu sein und das eigene Scheitern klar zu benennen. Aus unserer mangelnden Fehlertoleranz entsteht dann erst der Perfektionismus. Ich habe immer noch Angst vor Fehlern. Es ist diese große Angst vor den kleinen Dummheiten. Ich mache Fehler, weil ich müde bin, unkonzentriert, weil ich zu wenig weiß oder einfach, weil ich auch viel zu dumm bin. Ich will mich davor schützen und setze eine Maske auf, die mich souverän erscheinen lässt. Ich wirke souverän bei völliger Ahnungslosigkeit. Warum schaffen wir es nicht, unser Innerstes nach auszutragen? Diesen Schatz der Menschlichkeit, Vertrauen und Verständlichkeit anderen zu zeigen und sie teilhaben zu lassen. Aber es ist diese Verletzlichkeit, die wir schützen wollen, um nicht nochmal verletzt zu werden. Wir erinnern uns an alle Narben und wissen, wo wir sie auch erhalten haben. In der Schule, zu Hause, im Büro und in der Beziehung. Also schützen wir unser Inneres durch einen Panzer, der durch unsere schlechten Erfahrungen des Lebens immer dicker geworden ist, durch die Fehler, die wir gemacht haben, die uns unmissverständlich aufgezeigt wurden nach dem Motto, du bist nicht gut genug. Nur durch eine lebenslange Persönlichkeitsentwicklung, durch Selbstreflexion können wir diesen Panzer Schicht für Schicht entwickeln, um wieder mehr Selbstwirksamkeit zu zeigen. Selbstwirksamkeit ist ein Weg zum Erfolg. Sich selbst Mut zuzusprechen, wie Pippi Langstrumpf. Sie hat gesagt, ich habe das noch nie gemacht, aber ich glaube, ich kann das. Selbstwirksamkeit ist ein Fundament, um besser mit den eigenen Fehlern umgehen zu können. Fehler sollten uns nicht egal sein, sonst würden wir nicht aus ihnen lernen. Sie dennoch als Lernimpuls zu sehen, ist leichter gesagt als getan. Fehler sind nicht das Ende, sondern der Ausgangspunkt für Persönlichkeitsentwicklung. Wir müssen lernen, uns oder zu uns zu stehen. So wie wir sind, im Hier und Jetzt. Nicht in der Vergangenheit und nicht in der Zukunft. Ja, ich gebe mir hier und heute die Berechtigung, um als Führungspersönlichkeit andere Menschen zu entwickeln, obwohl ich weiß, dass ich nicht perfekt bin. Und das ist okay. Es herrscht in den Unternehmen und in den Firmen viel zu oft dieses Denken unter Managern, ich muss immer alles richtig machen. Wer sagt das, ich muss? Die Antwort, die ich darauf erhalte, ja, die Gesellschaft oder das wird ja so von mir verlangt. Ich verstehe diese Antwort nicht. Ich habe von der Gesellschaft noch keine E-Mail erhalten, habe weder mit ihr telefoniert, noch würde ich persönlich direkt von ihr angesprochen. Diese Vorstellung, dass die Gesellschaft mich dominiert und ich ihren Anweisungen folgen muss, existiert nur in unseren Köpfen. Es sind unsere tief verwurzelten Glaubenssätze, die uns unbewusst lenken. Dreht es einfach um und sagt, ich will. Denn wollen ist wie müssen, nur freiwillig. Und wenn du mit dem Ideal beschäftigt bist, glaubst du nicht an dich. Und wenn du nicht an dich glaubst, wendet sich dein Team, deine Kollegen, deine Freundin, dein Freund und du selber von dir ab. Denn die sagen, wenn der nicht an sich glaubt, warum sollten wir das tun? Mach es besser. Du sagst, ich habe den Job, ich mache es so gut, wie ich kann und ich werde scheitern. Ich übernehme zugleich die Verantwortung und scheitere immer wieder. Scheitern gehört zum Leben. Gebe dir die Berechtigung, scheitere und werde immer besser. Ein Versagen macht noch kein Versager. Wer selbst gescheitert ist, diese emotionale Notlage der Seele gespürt hat, der kann meiner Meinung nach sich in die Seelenlage von anderen, zum Beispiel seiner Mitarbeiter, hineinversetzen. Somit wird er seiner Führungsverantwortung doch erst gerecht und kann eine Unternehmenskultur etablieren, die den Mitarbeitern die Angst vor dem Misserfolg doch erst nimmt. Mit dem Mut des positiven Scheiterns irren wir uns in der digitalen, komplexen und von Unsicherheit geprägten Zeit doch erst voran. Und wenn du an deinen Idealismus zum Thema Führung festhältst, dann gehst du direkt in die Hölle, ins Burnout. Perfektion und Fehlervermeidung wirken wie ein Brandbeschleuniger. Und wenn du ins Burnout willst, kein Problem. Hier gebe ich dir die einfache Formel dazu. Burnout ist gleich Perfektionismus plus Idealismus. Perfektionismus wird zum Problem, wenn er dich führt. Bist du Sklave oder Herr deines Perfektionismus? Wende den Perfektionismus da an, wo er dich weiterbringt. Zum Beispiel in einem gesunden Qualitätsanspruch oder der Detailtreue zu deiner Arbeit. In der Regel reichen 75% aus, um sehr gute Arbeit zu leisten. Maschinen, die sollen doch perfekt laufen. Und wenn du dieses Bild aber auf dich überträgst, bist du am Ende. Das ist der Vorhof zur Hölle, der Brandbeschleuniger. Der Wunsch nach menschlicher Perfektion lenkt die Aufmerksamkeit so sehr auf unsere Defizite, dass wir diesem Anspruch nie gerecht werden können. Und ich setze noch eins drauf. Die angestrebte Perfektion lähmt uns durch ihre Unerreichbarkeit. Und dadurch geben wir den Druck nach außen ab. Wir versuchen die Traumfrau, den Traumjob, den idealen Chef. Warum machen wir das? Weil wir unsere Versagensangst nicht stellen. Eine der größten Geißeln der Menschheit ist der Perfektionismus. Der Wunsch, ein idealer Mensch zu sein. Wenn ich nur perfekt aussehe und alles perfekt in meinem Job und in meinem Leben mache, dann kann ich schmerzhafte Gefühle vermeiden, eventuell minimieren und erhalte die Anerkennung, die ich brauche. Oft geben Perfektionisten ein Bild der Unverletzbarkeit nach außen, also an ihr Umfeld ab. Und dieses Verhalten überlagert leider nur die Angst, sich seiner inneren Realität zu stellen. Weil wir aber niemals vollkommen sind, sondern immer von der nächsten Entwicklungsstufe stehen, zerreißt uns die äußerlich demonstrierte Perfektion innerlich. Und wir brennen aus. Es gibt zahlreiche Mythen rund um den Perfektionismus. Viele Manager glauben, dass Perfektionismus gleichbedeutend mit dem Streben nach Spitzenleistung ist. Ich sage das ganz ehrlich, das ist totaler Blödsinn. Es geht hier nicht um Leistung und Wachstum, sondern um einen Verteidigungsreflex. Und diesen Selbstschutz schleppen wir mit uns herum, 50 Tonnen schwer, in der Hoffnung, dass er uns schützt. In Wirklichkeit drückt uns das Gewicht auf den Boden und verhindert, dass wir wahrgenommen werden. Doch genau das wollen doch Perfektionisten. Sie wollen Anerkennung und optimieren sich dabei selbst. Viele Perfektionisten sind als Kinder und Jugendliche für gute Noten und Manieren, für sportliche Erfolge, das Einhalten von Regeln gelobt worden, also für Leistung. Und dann haben sie dieses Muster, diese Glaubenssätze übernommen. Ich werde über meine Leistung definiert. Ja, das ist ja cool. Und dafür stehen sehr anschaulich die vier Phasen des P. Please, perform, perfect, improve. Also gefallen, leisten, perfektionieren und beweisen. Perfektionisten halten Anerkennung von ihren Eltern, ihren Freunden, ihren Lehrern, ihren Trainern durch ihre Leistung. Sie perfektionieren diese immer weiter und beweisen sich es selbst. Hey, super, das funktioniert. Und diese persönlichen Lebensregeln halten Perfektionisten für das Nonplusultra. Also leben und handeln sie danach. Diese Regeln geben ihnen Orientierung und Sicherheit. Und wie entkommst du diesen angestammten Denkmustern des Führungsalltags, dem Hamsterrad? Bringe doch einfach den Mut auf, um dein bisheriges Verhalten zu überdenken und über Bord zu werfen. Halte nicht sorglos an verkrusteten Führungs- und Lebensgrundsätzen fest. Was ist denn der Gegenpart von Perfektionismus? Es ist gesunder Ehrgeiz. Mit einem gesunden Ehrgeiz fokussierst du dich auf dich selbst, nach dem Motto, wie kann ich besser werden? Ein Perfektionist stellt andere in den Mittelpunkt seines Denkens. Was denken die Leute? Kein anderer Satz hat mehr Träume in dieser Welt zerstört. Perfektionismus ist somit Selbstbetrug und nicht der Schlüssel zum Erfolg. Was fällt dir zum Wort Perfektionismus ein? Ich denke da sofort an Misserfolg, Depression, Fehler, Enttäuschung, Erwartungen, verpasste Chancen. Perfektionismus ist selbstzerstörerisch, weil niemand vollkommen ist. Es ist ein unerreichbares Ziel, welches du nicht durch mehr Anstrengung und Motivation erreichst. Ganz egal, wie viel Zeit und Kraft du aufwendest, Perfektionisten schämen sich für Fehler und versteifen sich darauf, gut auszusehen und alles exakt richtig zu machen. Wenn sie Fehler machen, fühlen sie sich schuldig und machen sich selbst Vorwürfe. Ich fühle mich so, weil ich nicht gut genug bin. Ich habe aufgehört zu glauben, dass ich die Erlaubnis anderer Menschen brauche, damit ich mich wohlfühle. Mein Selbstwert ist nicht davon abhängig, die Wertevorstellungen anderer Menschen zu erfüllen. Hör auf zu glauben, dass die Meinungen und Gedanken anderer wichtiger sind als deine eigenen. Es ist doch an der Zeit, umzudenken. Leben heißt doch scheitern. Eine Beziehung führen heißt auch mal scheitern. Kinder erziehen heißt scheitern. Ja, jeden Tag. Menschen führen heißt scheitern. Doch wer ständig an sich selbst arbeitet, Dinge tiefer durchdenkt und sein Handeln danach ausrichtet, der wird ein starker Partner, eine starke Mutter, ein starker Vater oder ein starker und wirkungsvoller Chef. Perfektion ist somit eine Illusion. Deshalb sollte eine Führungskraft stimmig sein in ihren Fehlern und in ihrer Art, zu ihren Defiziten zu stehen. Wer primär angehimmelt werden will, der züchtet Bewunderungsgartenzwerge. Die Botschaft ist klar und einfach. Mach dich selbst und andere stark. Stark, nicht perfekt. Und denke daran, kein Mensch kann dich minderwertig fühlen lassen, es sei denn, du erlaubst es ihm. Du musst freundlich zu dir selbst sein, gerade wenn du es am wenigsten zu verdienen scheinst. Menschliche und moderne Führung bedeutet für mich, andere Menschen ins Rampenlicht zu stellen und groß zu machen. Der Mensch ist nicht Mittel zum Zweck, sondern er steht im Mittelpunkt. Einer von vielen Bausteinen, um eine wirkungsvolle Führungskraft zu werden. Menschliche Führungskompetenz bedeutet, die Menschen in ihrer Einzigartigkeit zu entwickeln, sie zu unterstützen und gemeinsam erfolgreich die Ziele des Unternehmens, der Gesellschaft oder internationaler Märkte zu erreichen. Dabei ist ein umfangreicher Wertekanon für jeden Menschen von elementarer Bedeutung, um halt Veränderung und auch sich selbst zu akzeptieren und anzunehmen. Die einzige Wahrheit, der einen Weg, dieser eine Weg der Erleuchtung, den gibt es nicht. Es gibt nur ihren Weg, deinen Weg, den stetigen Weg mit einem bunten Werkzeugkasten an unterschiedlichen Werkseinstellungen in deinem Kopf. Den musst du offen annehmen. Der erfolgreiche Umgang mit jungen Menschen beginnt nämlich in deinem Kopf. Denn die aktuellen Anforderungen an Führungskräfte und Manager, die sind gekommen, um zu bleiben. Nach über 3 Jahrzehnten beruflicher Erfahrung, Erfolgen und zahlreichen Niederlagen, hunderten von Trainings, Seminaren und Gesprächen mit Managern, darf ich euch so viel sagen. Das Leben besteht aus Niederlagen und Rückschlägen, aus Schmerz. Damit wir das Gute, die Freude im Leben richtig einordnen können. Und wenn die Welt auf den Kopf gestellt wird, ist es ratsam, ebenfalls eine andere Sichtweise anzunehmen. Du wirst ja immer wieder im Leben auf Hindernisse stoßen. Dabei kommt es nicht darauf an, woraus dieses Hindernis besteht, sondern wie du dieses Hindernis wahrnimmst, wie du damit umgehst und ob du die Ruhe bewahrst. Mein Leadership-Kompass gibt dir Orientierung und Sicherheit für deine täglichen Führungsaufgaben und deine Karriere, den nächsten, den wirkungsvollen Schritt zu gehen. Also bist du bereit, in dich zu investieren? Denn du bist das wichtigste Kapital in deinem Leben. Bist du bereit, deinen Weg zu gehen? Es ist eine Frage der Einstellung und der inneren Haltung. Der Mensch besteht zu 65% aus Wasser, der Rest ist Einstellung. Reife ist die Fähigkeit, das Richtige zu tun, auch wenn es deine Eltern empfohlen haben. Mein Ziel ist es, dich zu einer wirkungsvollen Führungspersönlichkeit zu machen und das innerhalb von 12 Wochen. Was brauchst du? Was fehlt dir? Was ist dein größtes Need to have? Wo willst du hin? Was hindert dich daran? Warum bist du noch nicht da? Ich helfe dir, diese Fragen zu beantworten. Dein Holger Zander.